Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 und 42 der 29. Sure, der Sure An-Kabut.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die mittels eines mahnenden Gleichnisses auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das Gleichnis dessen, der anderes als Gott zu seinem Herrn erwählt, ist wie das der Spinne, die sich ihr Haus spinnt, dieweil es das schwächste aller Häuser ist, wenn sie es doch nur begreifen würden. Gott weiß, wen oder was sie statt seiner anrufen. Er ist allmächtig und allwissend.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 15. März 2024, gleich dem 25. Eswan 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Durch Gottes Gnade wird der Widerstand die Zionisten besiegen. Iran, Israel hat im Krieg gegen Gaza Ziele nicht erreicht. Iran, Israel für Mitgliedschaft in keinem internationalen Mechanismus qualifiziert. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Durch Gottes Gnade wird der Widerstand die Zionisten besiegen. Am ersten Tag des heiligen Monats Ramadan fand in Anwesenheit von Ayatollah Khamenei, dem Oberhaupt der Islamischen Revolution im Husseinia von Imam Khomeini, das Festival Freundschaft mit dem Koran statt. Das Oberhaupt verwies auf die Ausstrahlung von Bildern aus Gaza und die Rezitation des Korans durch die Jugendlichen in Gaza und wies darauf hin, diesen Gipfel der Standhaftigkeit, den wir heute in Gaza erleben, ist das Ergebnis des Verstehens und Praktizierens des Korans. Ayatollah Khamenei beschrieb die Situation in Gaza aus zwei Dimensionen auf dem Gipfel und fügte hinzu, heute erleben wir in Gaza einerseits den Gipfel der Kriminalität, Brutalität und Unterdrückung und andererseits den Gipfel des Widerstands und der Standhaftigkeit. Er nannte die beispiellosen Verbrechen in Gaza wie das Töten von Kindern durch Hunger und Durst eine Schande für die westliche Zivilisation. Ayatollah Khamenei betrachtete die Hilfe für die Menschen in Gaza als eine religiöse Pflicht der islamischen Welt und sagte, jede Hilfe für den zionistischen Feind ist definitiv verboten und ein echtes Verbrechen. Und leider tun dies einige Regierungen und islamische Länder, aber eines Tages werden sie es bereuen und so Gott will, werden sie für diesen Verrat bestraft. Iran, Israel hat im Krieg gegen Gaza Ziele nicht erreicht. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian gab an, dass das israelische Regime nach mehr als 160 Tagen eines völkermörderischen Krieges im Gazastreifen keines seiner erklärten Ziele erreicht habe und betont, dass die Anzeichen der historischen Niederlage des Besatzungsregimes deutlich geworden seien. Amir Abdollahian gratulierte in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Botschaft den Anführern von Befreiungsgruppen sowie den widerstandsfähigen und standhaften libanesischen und palästinensischen Nationen zum Beginn des heiligen muslimischen Fastenmonats Ramadan. Er würdigte die angesehenen Familien der Märtyrer und Verwundeten des anhaltenden Konflikts sowie die widerstandsfähigen und standhaften Nationen Libanon und Palästina. Der Völkermord geschieht, während verantwortungsvolle internationale Institutionen wie der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen es versäumt haben, wirksame und abschreckende Maßnahmen zu ergreifen, um den vom israelischen Regime begangenen Völkermord zu stoppen, erklärte Amir Abdullahian. Der iranische Spitzendiplomat prangerte zudem die Untätigkeit der sogenannten Menschenrechtsaktivisten angesichts der israelischen Verbrechen in den palästinensischen Gebieten an und lobte die heroische, würdige und historische Widerstandsfähigkeit der Befreiungskräfte und der standhaften palästinensischen Nation gegen das Regime, das bis an die Zähne bewaffnet ist und durch die uneingeschränkte Unterstützung der US-Regierung ermutigt wird. Iran, Israel für Mitgliedschaft in keinem internationalen Mechanismus qualifiziert. Iran erklärte, Israel sei nicht für die Mitgliedschaft in einer Organisation qualifiziert, die sich der Förderung und dem Schutz der Rechte von Frauen und Kindern widmet, und verwies damit auf die entsetzliche Situation in Gaza. Der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanani, zitierte am Donnerstag einen UNRWA-Bericht, wonach seit Beginn des Krieges gegen Gaza mindestens 165 Mitarbeiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge bei israelischen Angriffen getötet worden sind. Bisher wurden mehr als 150 UNRWA-Zentren, darunter Schulen, bombardiert. Einige davon wurden vollständig zerstört. Mehr als 400 Palästinenser wurden in UN-nahen Zentren in Gaza getötet, als sie nach sicheren Orten suchten, schrieb er auf seinem persönlichen Konto. Ein Regime, das internationale humanitäre Organisationen und ihre Missionen und Dienste und sogar das Leben ihrer Mitarbeiter nicht wertschätzt und in den letzten 5 Monaten etwa 9.000 palästinensische Frauen und 12.500 Kinder getötet hat, verfügt nicht über die Qualifikation, Mitglied in einer der Menschenrechtsvereinigungen und internationalen Mechanismen zu sein, die sich mit den Rechten von Frauen und Kindern befassen. Über 2/3 der bei Israels Angriff auf Gaza getöteten und verletzten Menschen seien Frauen und Mädchen, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag bei der Eröffnung der Kommission für den Status der Frau, CSW, in New York. In seiner Ansprache auf dem Forum forderte die iranische Vizepräsidentin für Frauen- und Familienangelegenheiten, Ensi Ghazali, die Vereinten Nationen auf, Israel aus dem Gremium zu entfernen. Die freien Menschen der Welt erwarten, dass das Regime, das für jahrzehntelange Vertreibung, Vergewaltigung und Ermordung von Millionen Frauen und Kindern verantwortlich ist, keinen Sitz in der Kommission der Vereinten Nationen für den Status der Frau erhält, sagte sie. Hamas legt umfassenden Waffenstillstandsvorschlag für Gaza vor. Die palästinensische Befreiungsbewegung Hamas hat einen Waffenstillstandsvorschlag vorgelegt, der einen Gefangenenaustausch und die Lieferung von Hilfsgütern an die Menschen im blockierten Gazastreifen vorsieht. In einer Erklärung am späten Donnerstagabend gab die Hamas bekannt, dass sie den neuen Vorschlag den Vermittlern Ägypten und Katar übergeben habe. Darin hieß es, der umfassende Plan beinhalte einen Waffenstillstand in Gaza, die Lieferung von Hilfsgütern, die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser und den Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen. Die Bewegung gab keine Einzelheiten des Plans bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete jedoch am Freitag, dass der Vorschlag die Freilassung von Frauen, darunter weiblichen Rekruten, Kindern, älteren Menschen und kranken Gefangenen im Austausch für die Freilassung von 700 bis 1000 palästinensische Gefangene im Rahmen des ersten Austauschs vorsehe. Dem Bericht zufolge sagte die Hamas, sie werde sich nach dem ersten Austausch von Gefangenen und Häftlingen auf einen Termin für einen dauerhaften Waffenstillstand einigen und dass nach der ersten Phase eine Frist für einen israelischen Rückzug aus Gaza vereinbart werde. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu spielte jede Hoffnung auf eine Pause im Gazakrieg herunter, nachdem er sagte, die neue Position der Hamas beruhe auf unrealistischen Forderungen. Quellen, die an den indirekten Verhandlungen mit Vermittlern aus Katar, Ägypten und den USA beteiligt sind, sagen, dass die Weigerung Israels, die von der Hamas gestellten Schlüsselbedingungen zu akzeptieren, das Haupthindernis auf dem Weg zu einem Waffenstillstandsabkommen für Gaza darstellt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 8 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandarabad 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Ghorbani.
تزاوی خوش سرودم از دیار نخم خانی من تزاوی خوش سرودم از دیار نخم خانی رشته
پر کنم با نغمه های جاودانه جاودانه. بال من بکشا و از بندم را کن، پایم از این رشته های بسته با
فراز کوه و صحرا دشت و دریا پرکشم تا بیکران ها
تا گری پرکشم تا بی نشان ها پرکشم. پرکشم در چشمه پاک ترانه پرکشم تا بگذرم از رنج و از درد زمانه، بالا پرشویم سحر در چشمه پاک بالا پرشویم سحر در چشمه پاک ترانه. بال من بکشا و از بندم را کن، پایم از این رشته های بسته وا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Seid gegrüßt, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind mit der 47. Folge aus Mit uns durch Iran bei euch. Letztes Mal begannen wir unsere Rundreise in West-Aserbaidschan und stellten zunächst die schöne und historische Stadt Urmiye vor. Heute setzen wir unsere Besichtigung fort und widmen uns den historischen Denkmälern der Stadt. Urumiye gehört zu den wichtigsten Regionen in West-Aserbaidschan. Es beherbergt eine Sammlung natürlicher und historischer Attraktionen, die touristisch von Bedeutung ist. Der Nationalpark des Urumiye-Sees, die zahlreichen Quellen mit Heilwirkung, Naturschutzgebiete, hohe Berge, Weidengebiete und am wichtigsten der Urumiye-See mit seinen zahlreichen und anmutigen Inseln gehören zu den natürlichen Attraktionen der Region. Die reiche und spektakuläre Geschichte der Region hat ebenfalls zahlreiche Denkmäler und Bauten hervorgebracht. Um Urumiye liegen 22 Hügel mit unzähligen archäologischen Funden. In Guitape fanden Archäologen eine Tafel, die aus 2000 vor Christus stammt und heute im Metropolitan-Museum in New York ausgestellt ist. In der Region finden wir viele Moscheen vor, sicherlich eine Bereicherung für Touristen. Auch viele Kirchen treffen wir an, die zu den wertvollen historischen Denkmälern der Region zählen. Die Malroma-Kirche ist eines der ältesten religiösen Bauten, die Malroma, einem der Jünger Christi, zugesprochen wird. Die Kirche Mayuchne ist mit einem Architekturstil aus dem 5. Jahrhundert nach Hijra gebaut worden und von großer Bedeutung. Dutzende Schlösser, Brücken, Bäder, Grabstätten, Gebäude, Schrifttafeln und der Basar von Urumiye bieten eine ansehnliche Sammlung historischer und sehenswürdiger Plätze. Schauen wir uns einige dieser Bauten näher an, soweit es unsere Zeit erlaubt. Der Turm der drei Kuppeln und die Freitagsmoschee von Urumiye erinnern an den Glanz und die Größe der islamischen Zivilisation in Urumiye. Die Freitagsmoschee wurde in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts nach Hijra, 13. christlichen Jahrhunderts, gebaut. Sie liegt mitten im Basar und verfügt über einen großen Vor- und Innenhof, gebaut aus Ziegeln. Das Zentrum wird von einer hohen Kuppel bedeckt. Der Mihrab ist mit Stuckarbeit und Kalligraphie verziert und gehört zu den schönsten Werken aus der Zeit der Mongolen. Die Moschee wurde 1184 im Mondkalender renoviert. Das Dreikuppelgebäude hat die Form eines Turmes und liegt im Südosten von Urumiye. Sie wurde im 6. Jahrhundert nach Hijra, 12. christliches Jahrhundert, gebaut. Unter dem Turm befindet sich eine Kammer. Der Eingang ist mit innovativen und prächtigen Verzierungen geschmückt. Manche Archäologen glauben, dass neben diesem Gebäude zwei weitere Kuppelgebäude gestanden haben und die Gesamtheit dann drei Kuppeln genannt wird. In West-Aserbaidschan und besonders in Urumiye stoßen wir häufig auf alte Gebäude, die neben ihres historischen Alters und kulturellen Wertes auch einen prachtvollen Architekturstil und feine Architekturkunst genießen. Spiegeleinlagen und Stuckarbeit, Torbögen und Malereien, Gipsstatuen und Holzgeländer verleihen dem Ganzen ein noch weitaus anmutigeres Bild. Das Etzehoidir-Gebäude, das Ansori-Haus und die alte Hedoyat-Schule in Urumiye gehören zu diesen Bauten. Das Etzehoidir-Gebäude zählt zu den schönsten in der Stadt. Es wurde 1320 im Mondkalender 1902 gebaut. Zunächst gehörte es Mirza Ara Etzehoidir, einem bekannten Geschäftsmann der Stadt. Das Gebäude ist heute umgeben von einem Neubau. Das Ansori-Haus wurde vor rund 100 Jahren gebaut, so Ende der Katscharen-Dynastie. Die Hedayat-Schule fällt so etwa in die gleiche Zeit. Im Ersten Weltkrieg wurde sie eine Zeit lang von den Franzosen bewohnt. Das Urumiye-Museum hat nach dem Iran-e-Bostan-Museum die zweitgrößte Sammlung an historischen Denkmälern und Werken. Das betrifft die Zahl und die Vielfalt der archäologischen und kulturellen Ausstellungsstücke.
Das Museum wurde 1967 gebaut. Es verfügt über einen großen Saal, in dem archäologische und historische Stücke zur Besichtigung stehen. Ein kleiner Saal beherbergt das Anthropologische Museum. Im Museum wird eine Sammlung handgeschriebener Bücher, hauptsächlich Korane und religiöse und islamische Bücher, aufbewahrt. Alles erlesene und wertvolle Werke. Gegenstände aus prähistorischen Zeiten, aus der historischen und islamischen Zeit, sowie Gegenstände, die die nationalen und Verzierungskünste, die Anthropologie, Handwerk und andere betreffen, werden hier ebenfalls aufbewahrt. Das Oromie-Museum ist reich an Werken. Die ältesten stammen aus 7000 Jahren vor Christus. Drei Handschriften aus dem ersten Jahrtausend vor Christus hießen Estal Kaleshin, Estal Movona und Mahmud Obor Tafel. Sie sind in Keilschrift verfasst worden. Die neuesten Werke stammen aus der Zeit der Katscharen. Im prähistorischen Teil sind Gegenstände ausgestellt worden, die bei den Ausgrabungen in den Hügeln Ismailabad, Amlash in Gilan, Hasanlu in Narade, Sialk in Kashan, Dinoha und Omarlu entdeckt worden. Es handelt sich um rohe und gebrannte Tongefäße sowie Bronzegegenstände. In der Abteilung Geschichte von Lorestan sind Gegenstände aus dieser Region ausgestellt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Bronzegegenstände und Kriegsgeräte, andere Metallgegenstände und Tongefäße aus dem ersten Jahrtausend vor Christi. Eine andere Abteilung beinhaltet Werke aus der islamischen Zeit, Tongefäße und Metallgegenstände aus den Regionen Susa, Delaman, Rudbar, Siakal, Nahavand und andere. In der Münzensammlung stehen Münzen aus der islamischen Zeit und den vorislamischen Regierungen in Iran sowie Münzen aus verschiedenen islamischen Ären zur Besichtigung. Insgesamt kann man sagen, dass die meisten ausgestellten Gegenstände im Oromie-Museum aus der islamischen Zeit stammen und die islamische Zivilisation in dieser Region repräsentieren. Sie zeigen zudem den islamischen Einfluss auf die Herstellung von Gefäßen und Gegenständen. Sie sind äußerst fein und kunstvollen mit der Kufi-Schrift beschrieben worden. Dabei handelt es sich um Koranverse, Sprüche aus Trauerzeremonien, Kufi-Schriften und arabische Schriften, die aus verschiedenen Regionen Irans gesammelt wurden. Sie zeigen die Verbreitung des Islams bis zum 4. Jahrhundert im Mondkalender. Die Gegenstände bestehen aus Tongefäße und Metallgegenstände aus verschiedenen Städten Irans. Im anthropologischen Teil des Museums sind Bekleidung und Gegenstände aus vergangenen Jahrhunderten, Kupfer, Glas, Ton- und Bronzegefäße, Stoffe, Holzgegenstände sowie Statuen verschiedener Völker und Stämme im Land mit ihren Trachten zu bewundern. In der Abteilung für Verzierungsgegenstände stehen interessante Gegenstände wie Handschriften und Koranverse in den Schriften Nastalir und Nasr, Schrifttafeln, Miniaturtafeln, Kleidungsstücke und Federhalter aus dem 13. und 14. Jahrhundert im Mondkalender zur Besichtigung.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Mahdizadeh mit dem Titel Afsane-e-Ishq, auf Deutsch Das Märchen der Liebe.
Hey, what does it matter? چشم اوستم، من مست چشم اوستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Heutzutage bekommt man oft Sätze zu hören wie »Ich habe keine Zeit«. Besonders in Großstädten scheint Zeit ein knappes Gut zu sein. Großstadtbürger sind ja auch mit zahlreichen zusätzlichen Problemen konfrontiert, zum Beispiel mit Verkehrstauungen. Weil einige Probleme sich noch nicht einmal voraussehen lassen, wird ein gelungenes Zeitmanagement noch dringender benötigt. Das Kapital Zeit geht für jeden eines Tages zu Ende. Und nur wer jeden Augenblick dieses hohen Gutes dafür verwendet hat, einmal ein gutes, ewiges Leben zu erreichen, der wird schließlich zum Lebensende nicht lauter Versäumnisse bedauern müssen. Die meisten Niederlagen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, haben damit zu tun, dass der Mensch seine Zeit nicht richtig genutzt hat. Wir sollten uns einmal Gedanken darüber machen, ob sich nicht durch ein besseres Zeitmanagement einige unserer unerfüllten Wünsche doch verwirklichen ließen. Erfolge und Niederlagen hängen von der Nutzung der Zeit ab. Unsere Lebensqualität hat damit zu tun, wie wir unsere Zeit verwalten. Beim Zeitmanagement müssen wir auf bestimmte Punkte achten, wie Zeiteinteilung, Zielsetzung, wichtigen Angelegenheiten den Vorrang geben, unsere Tätigkeiten organisieren, planen, einen festen Willen zur Durchführung unserer Pläne fassen und die Faktoren, welche zur Zeitverschwendung führen, ausschalten. Grundsätzlich ist es für ein gelungenes Zeitmanagement wichtig, die Faktoren der Zeitverschwendung zu kennen. Dazu ist es notwendig, die eigene Vorgehensweise zu überprüfen und die Ursachen für Zeitverschwendung festzustellen. Ein geeigneter Weg ist zum Beispiel die Überprüfung des täglichen Vorgehens. Wir können uns notieren, was wir täglich gemacht haben und es dann über mehrere Tage, Wochen oder Monate hinaus untersuchen. Auf diese Weise lassen sich die Ursachen für verloren gegangene Zeit ausfindig machen. Einer der wichtigsten Ursachen für die Zeitverschwendung sind Trägheit und falsche Gewohnheiten. Andere Dinge, die uns Zeit rauben, sind fehlende Disziplin, Unschlüssigkeit, Doppelarbeit, einer unangemessenen Forderung anderer aus Verlegenheit nachzukommen, Konzentrationsschwäche und die Gewohnheit, etwas auf den nächsten Tag zu verschieben, sowie die Angst vor dem Scheitern. Das alles sind Dinge, die zu unnötigen Zeitverlusten führen. Ein Störfaktor ist die Unschlüssigkeit. Einige können sich nicht für eine Sache entscheiden und durch ihre übertriebene Skepsis verlieren sie viel Zeit, sodass andere, die schneller als sie einen Entschluss fassen, ihnen voraus sein werden. Wenn sie also weiterkommen wollen, dann halten sie sich von allzu großem Zweifel und Skepsis frei, es sei denn, eine Sache wäre wirklich unklar. Bei ständiger Skepsis kann man seine Zeit nicht mehr richtig regeln. Imam Ali alaihi salam sagt sogar, wenn du vor etwas Angst hast, dann geh auf es zu. Nach Jul Balore, Weisheit 166. Dies ist auch eine Regel für Risikobereitschaft. Mit Angst ist hier eine eingebildete Angst gemeint. Natürlich bedeutet Zeitmanagement nicht automatisch, dass man sich beeilt. In einigen Fällen ist es sogar besser zu zögern und sich Zeit zum gründlichen Nachdenken zu lassen. Bei einigen seelischen Zuständen wie Verärgerung muss man sich ohnehin von übereilten Entschlüssen hüten. Außerdem muss man nicht Dinge überstürzen, für die die Zeit noch nicht reif ist bzw. der gegebene Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist. Wenn es aber dann soweit ist, sollte man nicht länger zaudern, sondern die Angelegenheit erledigen. Wer eine Sache vorzeitig erledigen will, ist wie ein Gärtner, der unreifes Obst pflückt oder einen Baum auf einem fremden Grundstück einpflanzt. Wer dies tut, ist einfach unklug. Es gibt viele, die es mit einer Sache eilig haben und sich anschließend wünschen, lieber länger gewartet und nachgedacht zu haben.
Ein weiterer Punkt hinsichtlich der Zeit ist ihre richtige Einteilung und das Anordnen der Angelegenheiten nach Vorrangigkeit und nach Zeitdauer. Für jede Angelegenheit muss eingeschätzt werden und festgelegt werden, in welchem Zeitraum sie sich erledigen lässt. Auch hier ist nach wichtigen und weniger wichtigen Angelegenheiten zu unterscheiden. Wenn eine Sache auf halbem Wege aufgegeben wird, hängt es oft damit zusammen, dass man sich nicht darüber im Klaren war, wie viel Zeit man dafür braucht. Wir müssen also wissen, wie viel Zeit wir für jede Arbeit benötigen, so dass wir voraussehen können, wann sie zu Ende sein wird. Gott hat in seiner Schöpfung geordnet und vorausgeplant, Ziele gesetzt und Fristen festgelegt. Auch wir sollten daher im Einklang mit der Daseinsordnung zielorientiert und gemäß einer geeigneten zeitlichen Einteilung vorgehen. Wir sehen doch, dass für viele religiöse Gebote und Pflichten ein Zeitraum festgelegt wurde, zum Beispiel für das tägliche Ritualgebet für den Hadsch und das religiöse Fasten. Mit anderen Worten müssen diese religiösen Pflichten zur rechten Zeit erfüllt werden. Wenn jemand ernsthaft bemüht ist, in der richtigen Zeit seinen religiösen Pflichten nachzukommen, zeugt das für seine Pünktlichkeit und für ein gutes Zeitmanagement. Bei einem konkreten Zeitmanagement muss jede Angelegenheit programmgemäß rechtzeitig in Angriff genommen werden und zur rechten Zeit abgeschlossen sein und Zeitverschwendung vermieden werden.
Diese Empfehlungen entnehmen wir Imam Ali alaihi salam aus seinem Brief 53 im Nahjul Balagha, wo es heißt, dass der Mensch eine Angelegenheit, die er sich für einen Tag vornimmt, auch an diesem Tag rechtzeitig durchführen und sie nicht auf den nächsten Tag verschieben soll. Was die Festlegung des Zeitpunktes und Zeitraumes anbelangt, so sollte man wichtige Angelegenheiten zu einer Zeit durchführen, in der die körperlichen und geistigen Kräfte ihren Höhepunkt erreichen. Zum Beispiel sollte man die frühen Morgenstunden fürs Lesen oder Sport wählen. Eine weitere hilfreiche Strategie zur richtigen Nutzung der Zeit ist die Nutzung von Gelegenheiten. Imam Ali alaihi salam erinnert an den hohen Wert von Gelegenheiten und vergleicht die Gelegenheit im Nahjul Balagha im Weisheit 20 mit vorüberziehenden Wolken. Er sagt, dass Gottesfürchtige die Gelegenheiten, gute Taten zu vollbringen, nicht versäumen und dies ein Zeichen für Kluge voraussichtlich ist. Er bezeichnet es als unvernünftig, Gelegenheiten zu verpassen oder eine Sache zu überstürzen, für welche die Zeit noch nicht reif ist. In Ansprache 232 im Nahjul Balagha sagt er, er kennt die Gelegenheiten schnell, denn alles hat einen Anfang und ein Ende. Laut Imam Ali alaihi salam zeichnen sich die Gottesfürchtigen dadurch aus, dass sie die Gelegenheiten im Leben nutzen, einen Reiseproviant für das Leben im Jenseits anzulegen. Islam nennt besonders folgende Beispiele für solche Gelegenheiten: die Chance zu leben, gesund zu sein, Vermögen zu besitzen, freie Zeit zu haben und die Jugend. Imam Ali sagt, dass solche Gelegenheiten alle einmal zu Ende gehen und er empfiehlt in der Ansprache 82 des Nahjul Balagha, dass man diese Segensgaben wie Jugend und Gesundheit, bevor sie verlustigt gehen, auf die beste Weise auf dem Wege Gottes nutzen soll. Für die bessere Nutzung von Zeit und Gelegenheit sollten wir immer nach Wegen suchen, um das zeitliche Kapital und die vorhandenen Möglichkeiten konzentriert für die wertvollsten Dinge einzusetzen, sodass wir uns so gut wie möglich vervollkommen können. Wir sollten immer danach streben, so zu handeln, dass unser Vorgehen mit den langfristigen Zielen, die wir erreichen wollen, im Einklang steht. Ein wichtiges Hindernis für ein gutes Zeitmanagement besteht darin, grundlos etwas hinauszuzögern. Wenn wir dauernd eine Angelegenheit auf den nächsten Tag verschieben, geht uns viel Zeit im Leben verloren. Wir sollten fest den Entschluss fassen, das zu ändern. Rechtzeitig das Richtige zu tun, ist eine Voraussetzung für den Erfolg. Durch klugen Umgang mit der Zeit können wir eine spürbare Änderung an unserem Lebensstil vornehmen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.